Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Hallo, ich bin Ellen Hering.
In El Salvador haben Soldaten und Polizisten bei einem Einsatz gegen kriminelle Jugendbanden eine ganze Großstadt abgeriegelt. Das mittelamerikanische Land galt lange als eines der gefährlichsten Länder der Welt. Nach zahlreichen Morden wurde im März der Ausnahmezustand verhängt.
Das ist das mittelamerikanische Land El Salvador in Deutschland in die 20 Uhr Tagesschau schafft, das kommt nicht so häufig vor. Am vergangenen Wochenende war es aber soweit, denn seit Präsident Nayib Bukele dort den Ausnahmezustand verhängt hat, sind sogenannte Säuberungen in ganz El Salvador an der Tagesordnung. 56.000 überwiegend junge Männer wurden inzwischen in El Salvador festgenommen und weggesperrt. Sie gehören vermeintlich einer der großen Jugendbanden an, die Schutzgelder erpressen, die morden und entführen. Das Erkennungszeichen der Mitglieder dieser Banden sind Tattoos. Militär und Polizei filzen die jungen Männer und wer ein Tattoo trägt, der hat schlechte Karten. Schlimm, könnte man meinen. Aber in El Salvador finden es die meisten gar nicht schlimm, sondern richtig gut. Yves Bellinghausen war für uns dort.
Am Nationalfeiertag im September tanzen in San Salvador Schülerinnen ausgelassen zur Marschmusik. Die Feuerwehr zündet eine kleine Holzhütte auf der Straße an, zur Demonstration und um sie gleich wieder zu löschen. Die Stimmung ist bestens, auch als Hunderte von Gefängnisinsassen wie Trophäen durch die Straßen geführt werden, eskortiert von Soldaten mit Maschinengewehren. Oder vielleicht ist die Stimmung auch gerade deshalb so gut? Zehntausende Schaulustige sind gekommen. Einige tragen T-Shirts mit dem Konterfei von El Salvadors Präsident Nayib Bukele auf der Brust.
Er hat so viel erreicht. Ich habe das Gefühl, dass das Land sicherer ist. Früher hätte man nicht einfach durch die Straßen laufen können.
Hervorragend ist das. Uns geht es mittlerweile richtig gut. Wir wollen keinen anderen Präsidenten haben.
Präsident Bukele ist in seinem Land beliebt, denn er geht hart gegen die Jugendbanden vor. Bandias nennt man diese Banden in El Salvador. Schon seit Jahrzehnten terrorisieren Bandias das Land, erpressen Schutzgelder, morden und rekrutieren andere Jugendliche zwangsweise. Mara Salvatrucha, so nennt sich die wohl berüchtigste Bande, Mara Barrio 18 eine andere. Letztere stammt eigentlich aus Kalifornien, wo viele Salvadorianer während des Bürgerkrieges in den 80ern Zuflucht fanden. Aber in den armen Vierteln von Los Angeles herrschten damals schon gewalttätige Gangs, denen sich viele Jugendliche aus El Salvador anschlossen. Als der Bürgerkrieg 1992 endete, entschied die Clinton-Regierung, abertausende inhaftierte salvadorianische Flüchtlinge abzuschieben. El Salvador war völlig überfordert mit den Intensivstraftätern. Die Banden kontrollierten bald ganze Städte und die Mordrate in El Salvador gehörte bis vor kurzem zu den höchsten der Welt, genauso wie die Migrationsrate. Im März dieses Jahres ermordeten Bandias an nur einem Wochenende 86 Menschen in dem kleinen Land.
Wer kennt nicht jemanden, der von Pandillas getötet wurde? Wer kennt nicht jemanden, in dessen Familie ein Mitglied von Pandillas getötet wurde? Wie viele kleine Unternehmen mussten schließen, weil sie die Schutzgelder nicht bezahlen konnten?
Mit diesen Worten verhängte El Salvadors Präsident Nayib Bukele nach dem tödlichen Wochenende im März den Ausnahmezustand. Er gilt bis heute. Seitdem darf die Polizei jeden einsperren, der ihr verdächtig vorkommt. Zurzeit lässt Bukele östlich der Hauptstadt ein neues Riesengefängnis für 40.000 Häftlinge bauen. Seine rabiate Politik wirkt. Die Mordrate ist drastisch gesunken und Bukele ist so beliebt wie kaum ein anderer Präsident in Lateinamerika. Sogar unabhängige Umfrageinstitute messen Zustimmungswerte um die 90%.
Es por eso.
Nachdem ich mich mit meiner Frau Gabriela und meiner Familie beraten habe, verkünde ich dem salvadorianischen Volk, dass ich mich entschlossen habe, erneut für das Präsidentenamt zu kandidieren.
Während die Salvadorianer in der Hauptstadt noch die Unabhängigkeit feiern, kündigt Nayib Bukele an, in 2 Jahren wieder als Präsident zu kandidieren, obwohl die Verfassung das verbietet. Der 41-jährige frühere Diskothekbetreiber hat vor etwa einem Jahr öffentlichkeitswirksam den Bitcoin als offizielle Landeswährung neben dem US-Dollar eingeführt. Bei öffentlichen Auftritten trägt er gerne Cappies von Polo Ralph Lauren und bezeichnet sich selbst als den coolsten Diktator der Welt. Er hat Journalisten mit der Überwachungssoftware Pegasus ausspähen lassen und Soldaten ins Parlament geschickt. Seine Kritiker fürchten deshalb, dass El Salvador sich tatsächlich in eine Diktatur verwandelt. Ein paar Kilometer östlich von der großen Regierungsparade ziehen am Unabhängigkeitstag rund 2000 Bukele-Gegner durch die engen Gassen der historischen Altstadt. Die Fassaden der Kolonialbauten sind verfallen. Über ihren Köpfen donnern Kampfjets, die zur Militärparade der Regierung gehören. Die Demonstranten rufen Viva la Libertad. Manche tragen T-Shirts mit den Bildern junger Männer darauf. Te buscamos steht darunter. Wir suchen dich. Fast jeder Salvadorianer kennt jemanden, der schon mal von einem Bandenmitglied überfallen wurde. Aber mittlerweile kennen sehr viele Menschen auch Familien, in denen ein Bruder, ein Vater oder ein Cousin von der Polizei verschleppt wurde. Vor einem Lautsprecherwagen steht Lorena Lissama, eine kleine Frau mit weißem T-Shirt. Darauf das Foto von einem Mann mit kurzen, dunklen Haaren. Auch ihr Mann ist ein Desaparecido, ein Verschwundener.
Am 26. Mai haben sie ihn festgenommen. Ich habe Dokumente gesammelt, um zu zeigen, dass er unschuldig ist. Aber es ist ihnen egal. Sie wollen ihn dort behalten. Wir wissen nicht, ob er gesund ist und wie es ihm geht. Nur, dass er im Gefängnis ist.
Lissama sagt, in ihrem Dorf kenne sie ein Dutzend Menschen, die von der Polizei verschleppt wurden. Ein paar Tage später zieht ein Tropengewitter über El Salvador. Die Straßen sind matschig. Im ganzen Land haben die Kinder regenfrei. Lorena Lissama läuft durch die Hauptstraße ihres Dorfes Chukuapa im Osten El Salvadors. Lorena stapft durch tiefe Pfützen vorbei an Wellblechhütten zu ihrem Haus. Zwei Zimmer, ein Bad, eine Küche.
Eigentlich lebe ich hier mit meinem Mann, den beiden Mädchen, meiner Tochter und ihrem Mann mit ihren zwei Kindern.
Lorena und ihr Mann haben das Haus gebaut. Sie haben Backstein auf Backstein gesetzt und das Bad gekachelt. Lorenas Mann ist 51 Jahre alt und hat bis vor kurzem als Fahrer gearbeitet. Vor der Tür steht ein Pickup, mit dem er Leute in andere Dörfer gefahren hat. Doch als er an einem frühen Donnerstagmorgen im Mai das Haus verlässt, kommt er nicht mehr zurück. Die Polizei nimmt ihn fest, als er gerade von einer Tour zurückkommt. Seitdem hat Lorena nichts mehr von ihrem Mann gehört.
Wir gehen zur Polizei und fragen nach ihm, aber sie geben uns keine Informationen. Es gibt Menschen, die schon seit 2 Monaten tot sind und ihre Angehörigen wissen es nicht einmal.
Der Ausnahmezustand gilt jetzt schon seit März. Er ermöglicht schnelle Verhaftungen. Wer im Gefängnis sitzt, verliert den Kontakt zur Außenwelt. Lorena holt Papiere raus, die die Unschuld ihres Mannes belegen sollen.
Alle Leute sagen mir, wenn die Beamten uns fragen würden, dann würden wir bezeugen, dass er nie etwas getan hat. Aber es gibt überhaupt keine Ermittlungen.
Lorena kann nichts für ihren Mann tun. Ein paar Wochen, nachdem die Polizei ihren Mann festgenommen hat, kommt sie wieder. Diesmal nehmen die Polizisten den Mann ihrer Tochter mit. Seitdem sorgt Lorena alleine für das Einkommen der Familie.
Ich habe noch nie auf dem Markt gearbeitet. Aber heute ging es nicht anders. Da bin ich als Verkäuferin eingesprungen. Ich muss Tag und Nacht arbeiten.
Lorenas Enkelin fragt, wann es Essen gibt. Lorena drückt sich aus der Hängematte hoch, in der sie für das Interview gesessen hat. Wir gehen in eine Pupuseria um die Ecke. Pupusas, das sind Tortillas, die mit Käse, Fleisch oder Bohnen gefüllt werden. El Salvadors Nationalgericht. Die Pupuseria liegt an der Hauptstraße. LKWs donnern vorbei. Lorena kennt die Inhaberin der Pupuseria gut. Auch ihr Sohn Jeffrey ist ein Desaparecido, ein Verschwundener.
Jeffrey wird jetzt 22 Jahre alt. Es ist nicht einfach, aber wir kämpfen für ihn und für die anderen Kinder, die wir haben. Wir haben 4. Der eine ist 28 und der andere 22. Das Mädchen ist 13 und der Junge ist 9. Jeffrey ist kein schlechter Junge. Es ist schlimm, wirklich schlimm.
Auch sie hat Angst, dass ihr Sohn tot sein könnte. El Salvadors Gefängnisse sind berüchtigt für Hunger, Gewalt, Folter und Seuchen. Alles, was hier von ihrem Sohn geblieben ist, ist sein Motorrad.
Da hinten steht sein Motorrad und wartet darauf, dass er wiederkommt. Es ist so schwer, in dieser Situation zu sein und nichts zu wissen.
Genau wie Lorena sagt auch sie, ihr Sohn sei unschuldig. Das lässt sich schwer überprüfen. Seit dem Ausnahmezustand allerdings sammeln NGOs immer mehr Fälle von Personen, die nachweislich zu Unrecht im Gefängnis sitzen.
Tatsächlich sind die Festnahmen völlig willkürlich.
Das sagt Rina Monti. Sie sitzt im klimatisierten Konferenzraum eines schicken Industrielofts im Norden von Santa Tecla, einem wohlhabenden Vorort der Hauptstadt. Monti recherchiert für die NGO Christosal zu den Verschwundenen in El Salvador. Seitdem Bukele den Ausnahmezustand verhängt hat, seien schon über 50.000 Menschen ins Gefängnis gesteckt worden, sagt sie. Keiner von denen habe ein echtes Gerichtsverfahren bekommen.
Nachdem man festgenommen wird, darf man eigentlich nur für 15 Tage während der Ermittlungen festgehalten werden. Aber wegen des Ausnahmezustandes werden alle Angeklagten automatisch für ein halbes Jahr eingesperrt.
Eine anonyme Denunziation oder ein verdächtiges Tattoo kann reichen, um verhaftet zu werden. Auffällig viele Gefangene haben dunkle Haut und kommen aus den armen Regionen des Landes. In El Salvador ist es in diesen Tagen leicht, ins Gefängnis zu kommen. Aber wer einmal drin sitzt, der kommt kaum mehr raus.
In der Regel werden kollektive Prozesse mit anonymen Richtern geführt. In manchen Fällen stehen 400 Personen gleichzeitig vor Gericht, wo es kein echtes Verfahren gibt. Der ganze Prozess besteht im Grunde darin, eine Liste mit den 300 oder 400 Namen zu verlesen und automatisch zu sagen, dass sie alle 6 weitere Monate Haft bekommen.
Der kleine Tropenstaat hat nicht die Kapazitäten, um gegen 50.000 Bandilleros ein ordentliches Verfahren einzuleiten. Seit Jahrzehnten versuchen El Salvadors Regierungen, mit den Banden zu verhandeln und Abkommen zu schließen. Auch Bukele hat schon Absprachen mit Bandilleros getroffen. Im Ausland wird Bukele aber erst kritisiert, seitdem er dem Bandias den Krieg erklärt hat. Im September hat Bukele bei der Vollversammlung der Vereinten Nationen seine Politik verteidigt.
In poquísimo tiempo, El Salvador ha pasado de ser el país más.
In kürzester Zeit hat sich El Salvador vom gefährlichsten Land der Welt, dem buchstäblich gefährlichsten Land der Welt, zu einem der sichersten in Amerika entwickelt.
In den vergangenen Jahrzehnten habe der Westen sich gegenüber El Salvador immer wie ein reicher Mann verhalten, der neben einem armen Mann lebe, sagt Bukele, ohne zu helfen. Und jetzt, da der arme Mann endlich anfange, sein Haus selbst zu renovieren, würde sein reicher Nachbar ihn dafür kritisieren.
El vecino rico no tiene ninguna autoridad para exigirle a su vecino pobre que regrese al pasado.
Aber der reiche Nachbar hat nicht das Recht, seinem armen Nachbarn zu sagen, dass er zur Vergangenheit zurückkehren soll.
Tatsächlich ist El Salvador heute ein anderes Land als vor dem Ausnahmezustand. Noch vor wenigen Monaten gab es viele Städte, in denen jeder Fremde sofort ermordet worden wäre. Ilopango war eine von diesen berüchtigten Städten. Heute spielen auf dem Platz im Zentrum Schülerinnen unter Mangobäumen Fußball. Daneben macht eine Gruppe älterer Frauen Aerobic. Ein Mann sitzt auf einer gigantischen Box, die den ganzen Platz beschallt. Im Schatten der Mangobäume steht Luis, 68 Jahre alt, volles schwarzes Haar. Er ist in Ilopango aufgewachsen.
Hola Luis.
Maestro.
¿Qué tal?
Presento un amigo.
Mucho gusto.
José Mejía. Periodista. Alemán.
Mucho gusto. Sí. Mucho gusto.
Está haciendo una nota sobre.
Luis plaudert mit alten Schulkameraden, die er seit Jahren nicht mehr gesehen hat. Er ist in den 1990ern aus Ilopango weggezogen und in den letzten Jahren nur noch ab und an wiedergekommen, um seinen Vater zu sehen. Wegen der Bandengewalt.
Wenn du hierher gekommen bist, wollten die Pandillas deine Dokumente sehen. Wo wohnst du, haben die gefragt. Ich wohne in der Nähe der Universität. Dann hätten die gesagt, die Universität ist Mara Salvatrucha-Gebiet. Hier ist Mara Diez-Giorgio-Gebiet. Durchsucht ihn, tötet ihn, foltert ihn. Tja, Pech gehabt.
Mala suerte.
Luis spaziert durch die Stadt. Er geht eine breite Straße entlang, die zum See führt. An den Seiten stehen Wellblechhütten. Vor den Häusern sitzen alte Männer in Plastikstühlen und grüßen. Wie lange warst du nicht hier, will ich wissen. Und warum nicht? Es war zu gefährlich, antwortet Luis und kann kaum glauben, dass er jetzt einfach so herumlaufen kann, in seiner Heimatstadt. Wir laufen durch die Straße, an der Luis' erste Freundin gelebt hat. Hier war er seit 30 Jahren nicht mehr. Wir treffen alte Bekannte, die er seit den 1980ern nicht mehr gesehen hat.
Don Pepe.
Pepe steht aus seinem Plastikstuhl auf, schüttelt Luis energisch die Hand. Die beiden sind vor 50 Jahren auf dieselbe Schule gegangen. Pepe und seine Frau erzählen, was sie in den letzten Jahren so gesehen haben. Menschen, die vor ihrem Haus erschossen wurden. 13-Jährige mit 9mm Pistolen. Die beiden sind froh über den harten Kurs der Regierung.
Ich finde es gut, was die Regierung macht. Sie fangen die Kriminellen, die Bandenmitglieder. Sie führen eine vollständige Säuberung durch.
Die alten Freunde, die Luis in Ilopango trifft, sind alle froh, dass Bukele den Banden den Krieg erklärt hat.
Man kann mittlerweile in Ruhe seinen Geschäften nachgehen, ohne dass irgendwer kommt und einen mit der Pistole oder dem Messer bedroht oder irgendwas von einem verlangt.
Die aktuelle Politik ist gut für mich. Ich kann ohne Angst das Haus verlassen. Ich fühle mich freier als vorher. Damals hätte ich es mir zweimal überlegt, ob ich das Haus verlasse, weil man immer einem Pandillero über den Weg laufen kann.
Für ihre neue Sicherheit zahlen die Salvadorianer einen hohen Preis. Heute müssen sie keine Angst mehr vor den Banden haben. Dafür kann die Polizei jederzeit an der Tür klingeln. Keiner weiß, was die Bandenchefs planen, die ins Ausland geflohen sind oder sich in El Salvador verstecken. Das Land sitzt auf einer Zeitbombe.
Yves Bellinghausen war das aus El Salvador. Zugeschaltet am Telefon ist Günter Mayholt, stellvertretender Direktor der Stiftung Wissenschaft und Politik. Die Stiftung Wissenschaft und Politik, die berät die Politik in außenpolitischen Fragen. Und Günter Mayholt ist besonders spezialisiert auf Lateinamerika. Guten Tag, Herr Mayholt.
Guten Tag.
Nayib Bukele in El Salvador, der geht mit harter Hand gegen die sogenannten Maras vor, Jugendbanden oder auch Verbrechersyndikate. Und der Präsident wehrt sich vehement gegen die Kritik, die der Westen an seiner Politik übt. Hier ein Ausschnitt aus einer Rede, die er vor der Vollversammlung der UN im September dieses Jahres gehalten hat.
Der reiche Nachbar hat entschieden, dass ihm nicht nur der eigene Palast gehört, sondern dass er auch über die Hütte des armen Nachbarn bestimmen kann. Und er bestimmt, dass alles so schlecht bleiben muss, wie es früher war. Aber der reiche Nachbar hat nicht das Recht, von seinem armen Nachbarn zu verlangen, dass er in die Vergangenheit zurückkehrt. Erstens, weil ihn das nichts angeht. Zweitens, weil der arme Nachbar längst versucht hat, die Ratschläge des reichen Nachbarn zu befolgen und damit sehr schlecht gefahren ist. Und drittens, weil der Weg, den er nun geht, funktioniert. Zum ersten Mal.
Ja, Herr Mayholt, was ist dran an dem Vorwurf Bukeles, dass sich hier der Westen einmischt in Dinge, die ihn eigentlich nichts angehen?
Das ist eine Kritik, die in Lateinamerika immer wieder kommt, weil man die Einklagung von Menschenrechten durch externe Akteure, aber auch durch die Interamerikanische Menschenrechtskommission als Einmischung in innere Angelegenheiten betrachtet. De facto ist es so, dass die internationale Gemeinschaft schon lange Projekte aufgelegt hat, um eine Reintegration dieser Jugendbanden, dieser sogenannten Maras, zustande zu bringen. Und dass das natürlich auch ein langwieriger Prozess ist, der nicht innerhalb von kurzen Fristen abgeschlossen werden kann.
Naja, aber ich meine, das geht ja jetzt schon seit Jahrzehnten so.
Na sicher, hier haben wir es mit einer Konstellation zu tun, dass sich angesichts von eingeschränkten Möglichkeiten der beruflichen Weiterentwicklung, der Qualifizierung, sich eben die kriminellen Strukturen immer wieder neu reproduzieren. Es dann immer wieder Versuche gegeben hat, hier eine Verständigung herbeizuführen, die dann von einer nachfolgenden Regierung wieder abgebrochen werden. Auch Bukele selbst hat ja zunächst versucht, im Dialog mit den verschiedenen Gruppen der Jugendbanden einen Fortschritt zu erzielen und ist dann plötzlich umgeschwenkt auf eine extrem repressive Handhabung. Also hier gibt es keine klare Linie, sondern es wird je nach politischer Konjunktur immer der Weg gesucht, der gerade am besten sich verkauft.
Jetzt frage ich Sie aber mal als Berater der Politik. Ist es denn eigentlich angemessen, dass ein Land wie unseres oder auch andere Länder im Westen, die eine stabile Demokratie haben, dass die ein Land, das unter Terror leidet, dass die dem Ratschläge erteilen? Haben wir da eigentlich überhaupt eine Kompetenz?
Nun, wir haben in gewissem Maße eine Kompetenz, indem wir etwa eben aus eigener Erfahrung sagen können, das Militär ist nicht der geeignete Akteur, um Kriminalität zu bekämpfen. Dieser Weg hat sich eben in vielen Ländern als Irrweg erwiesen, weil dadurch natürlich die Rolle des Militärs als Gewaltakteur nicht nur in Fragen der inneren Sicherheit, sondern eben auch in die Politik, in die Wirtschaft hinein ausstrahlt und das Machtgleichgewicht in diesen Ländern massiv verschoben wird.
Aber gibt es eigentlich Beispiele in Lateinamerika, wo ein rechtsstaatlicher Weg zur Bekämpfung des Terrors erfolgreich begangen worden ist?
Zunächst ist die Frage, handelt es sich hierbei um Terror oder handelt es sich hier um eine Präsenz von Bandenkriminalität aufgrund von Staatsversagen? Und das, glaube ich, ist in El Salvador der Fall, dass es eben nach dem Friedensprozess und dem Bürgerkrieg der zivilen Polizei eigentlich nicht gelungen ist, eine richtige Verbindung zur Bevölkerung aufzubauen, territoriale Präsenz und Vertrauen zu gewinnen und dass dann durch die ausdehnende Bandenkriminalität, durch die Deportation Jugendlicher aus den USA sich sozusagen eine alternative Machtstruktur herausgebildet hat. Und dieser Weg ist von den jeweiligen politischen Eliten zunächst geduldet, teilweise auch genutzt worden. Und damit hat sich dieses Phänomen immer weiter ausgedehnt. Es hilft ja nicht, 60.000 Jugendliche jetzt ins Gefängnis zu sperren und dann die nächsten 40 Jahre darauf zu warten, dass die dort alt werden, sondern es muss ja ein Prozess gestartet werden, der sicherstellt, dass eine Reintegration in das zivile Leben möglich wird. Und diesen Weg sind manche Länder erfolgreicher gegangen, als das im Fall von El Salvador gegeben ist.
Zum Beispiel, welche Länder?
Nun, wir haben ja das ähnliche Phänomen in Honduras, wir haben das ähnliche Phänomen in Guatemala, in Teilen auch in Costa Rica. Und dort hat man eben durch eine spezifische Politik auch in der jugendorientierten Betreuung in den Gefängnissen, durch Reintegrationsprogramme, durch die Möglichkeit, dass Tattoos entfernt wurden und damit die Stigmatisierung auch reduziert wird, durchaus Erfolge gehabt.
Jetzt genießt der Bukele eine Zustimmungsrate, die ist enorm im Land. Was sehen Sie denn für eine Gefahr, wenn El Salvador und Bukele jetzt so weitermachen und wenn sich diese Politik der radikalen Säuberung durchsetzt?
Zunächst ist zu erkennen, dass natürlich das ein Muster ist, der Ein-Mann-Herrschaft, das in der Region natürlich sehr bekannt ist. Er hat schon angekündigt, dass er entgegen der Verfassungsregelung erneut kandidieren wird. Er baut auf eine zentrale Achse der Macht, die sich eben auf das Militär stützt. Es wird also relativ klar, dass er vorangeht mit dieser Unterstützung, die er gegenwärtig hat, um sein Modell von Gesellschaft umzusetzen. Und das wird eben mit einem entsprechenden Kosten im Bereich der Menschenrechte, in der Unterdrückung der Opposition einhergehen. Und das ist keine dauerhafte Basis, um das Zusammenleben in einer ja doch stark zerrütteten Gesellschaft wiederherzustellen.
Vielen Dank, Günter Mayholt, stellvertretender Direktor der Stiftung Wissenschaft und Politik. Danke für Ihre Einschätzung.
Gerne.
El Salvador und der Kampf gegen die Maras, das war das Thema in der Weltzeit von heute. Und in der nächsten Folge unseres Podcasts, da geht es um die Entlassungen bei Google, Twitter und Facebook bzw. Meta und Co. und um die Frage, ob die Tech-Blase womöglich bald platzt. Ich bin Ellen Hering. Tschüss, schön, dass Sie dabei waren. Bis zum nächsten Mal.